Wo die Wissenschaft an Glauben grenzt. Eine Spurensuche zwischen Universum und Elementarteilchen. Eine Sendung von Marc Kleber.
Wir begrüßen Sie ganz herzlich im Planetarium Stuttgart.
Gott könnte das vermutlich.
Machen wir uns auf die Suche nach dem dunklen Universum.
Er könnte uns aus erster Hand sagen, warum es die Naturgesetze gibt oder uns dieses große Geheimnis erklären.
Was ist dunkle Materie?
Eines der Rätsel, die moderne Physik erst aufgeworfen hat.
Wissenschaftler versuchen, dies durch Experimente herauszufinden.
Jahrhundertelang hat die Wissenschaft die Welt enträtselt.
Materie und Energie sind zwei Seiten der gleichen Münze, wie Einstein in seiner berühmten Gleichung E gleich mc² zeigte.
Doch heute wirft die Physik neue Fragen auf, die uns an die Grenzen der Erkenntnis bringen.
Während Wissenschaftler erwarten, bald Dunkelmaterieteilchen zu finden, ist ein neues Rätsel aufgetaucht.
Rätsel, die auch Besucher im Planetarium beschäftigen.
Ich denke nicht, dass man jeden Punkt erreichen kann, an dem Wissenschaft alles erklärt.
Jedes Rätsel bringt ein neues Rätsel, weil ja alles, was neu entdeckt wird, auch wieder Unbekanntes mitbringt, was wieder neu erforscht werden muss.
Und mit den neuen Rätseln stoßen wir auch auf neue Glaubensfragen.
Verzeihen Sie bitte, aber was für Glaubensfragen?
Entschuldigung?
Moment, ich komme mal eben zu Ihnen.
Was wollen denn Sie? Tatsächlich, Sie sind...
Albert Einstein, ja. Zumindest in dieser Sendung.
Na, sowas.
Na, jetzt tun Sie nicht so überrascht. Ja. Ganz schön frech, mich hier so einfach einzuplanen. Also, was soll ich hier?
Nun, Sie könnten mir helfen. Ich bin kein Physiker oder Mathematiker.
Oh, machen Sie sich da keine Sorgen. Ich versichere Ihnen, meine Schwierigkeiten mit der Mathematik waren größer. Im Übrigen kennen Sie meinen Standpunkt zu Glaubensfragen. Religion ohne Wissenschaft ist lahm. Wissenschaft ohne Religion ist blind.
Ich weiß, Herr Einstein, aber was ist mit den Glaubensfragen innerhalb der Wissenschaft?
Innerhalb? So, so?
Ja, übrigens auch bei Ihnen.
Bei mir?
Ja, haben Sie nicht selbst über Ihre Arbeit gesagt, ich glaube an Intuition und Inspiration.
Sie sind ja ein drolliges Huhn. Aber gut, Sie machen mich neugierig. Und ich war schon immer leidenschaftlich neugierig. Also, wo wollen wir anfangen?
Hier, an der Universität Heidelberg.
Das ist?
Eine Vorlesung über theoretische Physik. Professor Thomas Gazenza schreibt gerade mathematische Formeln auf die Tafeln im
Hörsaal. Ja, danke, kenne ich. Ah, Einführung in die Quantenmechanik. Ein sehr achtunggebietendes Feld.
An das Sie selbst nie so richtig glauben wollten, Herr Einstein.
Nun, die Quantentheorie liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt sie uns eben kaum näher.
Ja, Ihr berühmter Satz. Gott würfelt nicht.
Na, also, dass er würfelt und sich telepathischer Mittel bedient, wie es ihm von der Quantentheorie zugemutet wird, das konnte ich nun wirklich keinen Augenblick glauben.
Glauben, eben. Sie haben sich bei Ihrem Urteil aber nicht auf Fakten berufen, sondern auf eine innere Stimme.
Ach, ich bitte Sie.
So, guten Morgen. Willkommen. Ich freue mich noch auf eine Stunde philosophische Fragen der Quantenmechanik.
Ich denke, die Quantenmechanik verkörpert einfach...
Psst, bitte.
...ein anderes wissenschaftliches Weltbild, als Sie es haben.
Zuhören.
Also die Katze ist hier zu sehen. Das sind dann nicht nur die Ohren, sondern es ist die gesamte Katze.
Jetzt geht es um das Gedankenexperiment von Schrödingers Katze. Sie wissen, in einer Kiste ist sie gleichzeitig lebendig und tot.
Ja.
Jedenfalls so lange, bis ich nachschaue.
Ja, das heißt, die Wirklichkeit entsteht erst mit der Beobachtung.
Quantentheoretisch.
Sie haben das verspottet mit dem Satz...
Ist der Mond etwa gar nicht da, wenn niemand hinsieht? Danke, ich kenne meine Zitate. Quantenphysikalisch steht die Katze für Wellenfunktionen, die sich überlagern. Und das Nachschauen für eine Messung. Aber... Was genau passiert bei dieser Messung?
Wollten Sie nicht zuhören?
Schon, aber das Spannende ist doch, dazu gibt es verschiedene Interpretationsansätze.
Ja, vielleicht erfolgreichste ist die Many Worlds Hypothesis. Die sagt eben, ja, das System reduziert sich nicht. Wenn ich messe, dann habe ich nicht nur hinter den eigenen Zustand an dem Ort, sondern die anderen Zustände sind auch alle da. Das heißt also, wenn die Katze nun mal tot ist, dann kann sie sich damit trösten, dass in einer anderen Welt sie lebendig weiterlebt. Das nennt sich die Many Worlds Hypothesis. Und die Frage ist jetzt, wie ist denn das zusammenzubringen mit der Wahrnehmung, dass wir eigentlich immer nur in einer Welt leben?
Moment bitte. Wenn die Katze in ganz anderen Welten weiterlebt, wie bitte soll man diese Many Worlds, diese viele Welten-Interpretation, dann beweisen?
Wenn man sie nicht beweisen kann, Herr Einstein, meinen Sie damit, hier grenzt die Wissenschaft an Glauben?
Wie steht eigentlich Professor Casenza dazu, wo Wissenschaft an Glauben grenzt?
Fragen wir ihn doch einfach.
Zuallererst verläuft die Grenze immer dort, wo uns unsere Kollegen aus der Experimentalphysik keine Daten mehr liefern können. Dort fangen wir an zu spekulieren, vielleicht auf einer sehr wohl mathematisch fundierten Grundlage. Insofern sind wir oft geneigt, die Sachen, die wir dort ausrechnen, dann auch wirklich den Glauben zu schenken, dass die richtig sind.
Glauben, Herr Einstein.
Ist ja gut. Aber diese Annahmen muss man im Experiment überprüfen.
Ja, wenn das...
Das sehen Sie doch auch so, Professor Casenza.
Wenn das möglich ist.
Also grundsätzlich wissen wir natürlich, dass es Grenzen gibt, über die wir einfach nicht hinauskommen werden. Wir sind zwar dann immer wieder überrascht, wie weit man dann doch wiederum noch eine Aussage machen kann, vielleicht zum Beispiel durch schnellere Computer, größere Maschinen. Aber es gibt da grundsätzliche Grenzen, an die wir stoßen. Also man kommt relativ schnell in diese Ecke, wo es auch um grundsätzliche philosophische Fragen geht.
Was meinen eigentlich die jungen Leute hier in der Vorlesung? Ich meine zu Wissenschaft und Glauben.
Ich würde sagen, dass eben der essentielle Teil der Wissenschaft ist, Theorien aufzustellen. Da geht eben dann der Glaube mit ein in die Wissenschaft, dass wir eben all unsere Theorien glauben, was sich natürlich auch unterscheidet vom christlichen Glauben, aber ich würde trotzdem sagen, dass es eine Art von Glaube ist.
Ganz viele Aspekte des menschlichen Lebens deckt die Naturwissenschaft überhaupt nicht ab. Fragen, warum wir überhaupt existieren, das sind alles hochphilosophische Fragen, auf die man als Naturwissenschaftler zwangsläufig irgendwann stößt.
Vielleicht ist auch der Glaube eines Wissenschaftlers, dass wir es schaffen, immer mehr zu wissen.
Natürlich. Wenn wir schon alles wüssten, was wir tun, hieße das nicht Forschung, oder?
Ja.
Aber unter uns, glauben Sie, dass sich tatsächlich jemand für diese Grenze zwischen Wissenschaft und Glauben interessiert?
Oh, es gibt viele Bücher oder Filme, die darüber spekulieren, was hinter den Grenzen der wissenschaftlichen Erkenntnis kommt. Da geht es sogar um Teilchenphysik. Nehmen Sie nur den Roman von Dan Brown, Illuminati, wo die Hauptfigur Professor Robert Langdon den Tod des Wissenschaftlers Leonardo Vetra aufklären soll und über Vetra mit dessen Chef spricht.
Langdon wandte sich überrascht um. Ein Priester? Ich dachte, er sei Physiker. Er war beides. Auf dem Gebiet der Teilchenphysik hat es in jüngster Zeit ein paar schockierende Entdeckungen gegeben, erklärte Kohler. Entdeckungen, die durch und durch spirituelle Implikationen nahelegen. Vetra besaß zahlreiche Feinde in der wissenschaftlichen Welt, fuhr Kohler fort. Viele Puristen haben ihn verachtet, selbst hier bei CERN.
Ah, CERN. Die Kernforschungseinrichtung bei Genf. Sucht man dort nicht nach dieser dunklen Materie, um die es vorhin ging?
Wir kommen später darauf zurück, Herr Einstein. Versprochen. Jetzt erst einmal hier hinein, bitte.
Institut für theoretische Physik der Uni Heidelberg. Eine schöne Villa. Sogar mit Blick auf den Neckar.
Wir müssen diese Treppe hoch zum Büro des Geschäftsführers. Er heißt Eduard Thomas.
Nicht so schnell, bitte.
Keine Sorge. Nach Ihrer Relativitätstheorie, Herr Einstein, vergeht die Zeit im zweiten Stock etwas langsamer als hier unten.
Als wenn man den Unterschied spüren könnte. Wir sind doch nicht mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs.
Eduard Thomas ist übrigens auch Ihretwegen Physiker geworden, Herr Einstein.
Meinetwegen?
Ja, 1979, Ihr 100. Geburtstag. Richtig, Herr Dr. Thomas?
1979, da gab es viele Sendungen im Fernsehen. Und dass Uhren verschieden laufen, je nachdem, wie man sich bewegt oder ob man im Gravitationsfeld sitzt, hat mich so fasziniert, dass ich bereits im 10. Schuljahr mir Büchlein von Einsteins Vorlesungen besorgt habe und das unbedingt verstehen wollte, was natürlich nicht geklappt hat. Aber es war für mich eine Motivation.
Eine Motivation. Gab es denn noch eine?
Also mein christlicher Glaube stand am Anfang und ich hatte die Motivation, die Welt Gottes tiefer und besser verstehen zu wollen, zu erkennen, wie Gott die Welt gemacht hat. Und dieses ich will verstehen, wie die Welt, die Gott gemacht hat, um mich herum funktioniert und die Faszination, wie man sie beschreibt, dass Physik das kann. Also es war so faszinierend, dass für mich schon sehr früh feststand, dass ich Physik studiere.
Also doch. Religion.
Auch, aber eben nicht nur.
Herr Dr. Thomas, was mich immer interessiert hat, ist die Frage, hätte Gott die Welt anders machen können? Was kann die Physik dazu sagen?
Wir können sehr viel, aber wir können zum Beispiel nicht beschreiben, warum sind die Naturgesetze so, wie sie sind. Und da kommen wir wirklich an die Grenzen und das wird auch die Physik nicht leisten können. Und ich habe mit Diskussionen mit Kollegen erfahren, obwohl sie nicht christlichen Glaubens anhängen, dass sie aber anfangen zu überlegen, dass sie eben, weil sie jetzt an den prinzipiellen Grenzen dessen sind, was Physik überhaupt leisten kann, dass sie anfangen zu überlegen, naja, da muss ja was noch mehr sein, was ich mit Physik niemals erfassen kann.
Es ist immer die Frage, was man unter Glauben versteht, nicht wahr? Als Sie, Herr Einstein, sich an die Relativitätstheorie gemacht haben, hatte man lange an den sogenannten Äther geglaubt, eine Art Medium, das Lichtwellen angeblich brauchten, um sich im All auszubreiten. So wie Schall durch die Luft übertragen wird. Aber Sie haben nicht daran geglaubt.
Weil diese These nicht zu einem berühmten Experiment passte.
Es waren diese Michelson-Morley-Experimente, dass die Lichtgeschwindigkeit in allen Bewegbezugssystemen immer die gleiche ist. Und das hat man nicht verstanden, warum. Und dann hat Einstein einen radikalen Schnitt gemacht. Und am Ende stand seine geometrische Beschreibung von Raum und Zeit, die auch erstmal kaum jemand geglaubt hat.
Das stimmt. Und was, Herr Thomas, halten Sie zum Beispiel von dieser Viele-Welten-Theorie in der Quantenphysik?
Vorneweg gesagt, ich denke, dass dieser Ansatz nicht funktioniert.
Aha!
Damit würde bei jeder Messung oder jeder Entscheidungsmöglichkeit würde sich die Welt in zwei Welten teilen. Wir hätten also unendlich viele Welten und sie würde sich dauernd aufspalten. Bringt natürlich sofort für mich das Problem mit, wenn ich mich als Individuum, als Mensch da hineinsetze, wie viele Kopien von mir gibt es denn? Wo bin ich denn wirklich und was bin ich und wo ist mein Ich und wo ist meine Seele, mein Leben wirklich? Das passt eigentlich gar nicht mehr mit dem christlichen Menschenbild zusammen. Das kann man gar nicht mehr zusammenbringen. Ja, weil dann weiß ich auch gar nicht, für was bin ich noch verantwortlich. Also das passt nicht zusammen. Aber man kann auch anschauen und sehen, dass das auch physikalisch sehr schwierig ist, diese Überlegung.
Sagen Sie, in der Kosmologie gibt es doch etwas Ähnliches, oder? Also eine Theorie, nach der unzählige weitere Universen existieren, schon seit dem Urknall.
So, dann leben wir also in einem Multiversum. Was halten Sie davon, Herr Dr. Thomas?
Das ist was nie experimentell überprüfbar sein wird. Und von daher ist auch, ja, ist ein Glaube. Und da denke ich dann, Gott hat die Welt geschaffen, ist genauso berechtigt wie diese Multiversentheorien.
Dankeschön, Herr Dr. Tom. Herr Einstein, ich bitte Sie jetzt.
Lassen Sie mich. Geige spielen hilft mir beim Nachdenken.
Etwa darüber, wo Physik am Glauben grenzt?
Sehen Sie, Physik hat immer Grenzen. Selbst wenn es möglich wäre, alles wissenschaftlich zu beschreiben, welchen Sinn würde das ergeben? Zum Beispiel diese Sonate von Bach. Würden Sie sie als Variation des Wellendrucks beschreiben? Welche Bedeutung hätte das? Keine.
Bedeutung ist ein gutes Stichwort, Herr Einstein. Ich würde Ihnen gerne jemanden vorstellen. Nadine Gottmann.
Ist sie auch Physikerin?
Nein, eben nicht.
So?
Ja, sie ist eine junge Drehbuchautorin und schreibt Science-Fiction-Serien und Filme, wie zum Beispiel Die Flut.
Die Flut?
Ja, in dem Film versucht ein junger Physiker in einem Küstenort ein physikalisch unerklärliches Phänomen aufzuklären.
Man sagt, wir leben in Zeiten, in denen es keine Geheimnisse mehr gibt. In Ihrem Physikstudium werden Sie zumindest eines lernen, das stimmt so nicht.
Nadine Gottmann kommt übrigens aus Friedrichshafen, ist aber auch in Ulm aufgewachsen.
Ah, meine Geburtsstadt. Das heißt, sie beschäftigt sich in ihren Drehbüchern also damit, warum uns Geheimnisse und Rätsel in der Wissenschaft so faszinieren.
Ganz genau.
Es ist auf der einen Seite total beeindruckend, dass wir Menschen es geschafft haben, so weit in die Ferne zu gucken und gleichzeitig so tief in uns reinzuschauen und gleichzeitig hat es auch was Deprimierendes irgendwie an sich, als hätten wir schon alles durchdrungen und als gäbe es irgendwie keine Geheimnisse mehr. Und ich denke schon, dass es tief im Menschen auch ein Bedürfnis danach gibt, nach Geheimnissen, nach Fragen, die noch nicht geklärt sind und auch nach was sich nicht erklären lässt. Also, dass nicht alles nur auf Zahlen und Fakten basiert, sondern dass da irgendwie noch was dahinter steckt.
Nun, Herr Einstein, kommt Ihnen das bekannt vor?
Ah, verstehe. Sie wollen mich schon wieder zitieren.
Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle.
Ich halte das auch immer noch für grundlegend. Und Frau Gottmann, Sie meinen, wo das Geheimnisvolle beginnt, da beginnt auch der Glauben.
Man versucht ja schon immer, sich Unerklärliches zu erklären. Und das ist bei der Schöpfung so. Man hat nicht verstanden, wie die Erde aussieht. Man hat nicht verstanden, woher sie kommt. Also gab es dazu eben Geschichten, die es erklärt haben. Und schwierig wird es halt in dem Moment, wenn die Wissenschaft sozusagen aufholt und dann Geschichten, die sich vorher erzählt wurden, dann überholt werden durch wissenschaftliche Erkenntnis. Und ich glaube auf jeden Fall an die Wissenschaft. Und trotzdem erklärt es nicht alles. Also trotzdem muss es ja irgendeinen Moment geben, zum Beispiel, der den Urknall in Gang gesetzt hat.
Da klingt Frau Gottmann ja schon fast wie Eduard Thomas.
Und wir sind wieder bei der Forschung zum Urknall und zu dunkler Materie.
Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, wir sollten nach Genf, um am CERN etwas darüber zu erfahren.
Gute Idee.
Nanu, wir sind im Zug? Etwa schon auf dem Weg zum CERN?
Fast.
Meine Damen und Herren, wir erreichen in wenigen Minuten Plattling.
Plattling? Was tun wir denn im Bayerischen Wald?
Wir treffen hier einen Physiker und einen Zen-Meister.
Gleich zwei Leute. Ja, so viel Zeit haben wir doch gar nicht mehr.
Wir erreichen Plattling im Moment mit einer Verspätung von circa 9 Minuten.
Eben. Physikalisch ist Zeit eine Illusion, aber beim Reisen eine Realität.
Keine Sorge, da kommt er schon. Professor Stefan Bauberger, er ist Physiker und Zen-Meister und dazu noch Philosoph und Jesuit.
Hallo, Herr Professor Bauberger. Dann willkommen.
Sehr angenehm, Herr Professor Bauberger. Ich habe schon einmal einen Physiker getroffen, der auch Jesuit war. Er hieß Georges Lemaître.
Bitte einsteigen, Herr Einstein.
Moment. Gestatten Sie mir die Frage, Herr Professor Bauberger. Wie wird man Physiker und Zen-Meister?
Indem man sich für vieles interessiert. Ich war immer schon interessiert an Naturwissenschaften. Ich habe dann eben Physik studiert, Philosophie und Theologie als Jesuit. Und Zen-Meister, ich habe schon in der Jugend Meditation kennengelernt und es war für mich immer was sehr Wichtiges. Also ich leite eben Meditationshaus hier im Bayerischen Wald und gebe Kurse und organisiere das ganze Haus.
Interessant. Georges Lemaître war ja der Begründer der Urknalltheorie. Und bevor Sie jetzt wieder anfangen, Herr Kleber.
Ich habe doch gar nichts gesagt.
Ja, ich habe Lemaître damals in Brüssel vorgehalten, dass seine Berechnungen zwar richtig seien, aber seine Physik scheußlich sei. Ich konnte mir so ein kosmisches Feuerwerk wie den Urknall einfach nicht vorstellen. Oder dass das All sich ausweitet.
Ja, aber später haben die Beobachtungen von Edwin Hubble ja bewiesen, dass Galaxien sich tatsächlich von der Erde entfernen. Und sie meinten, Lemaîtres Theorie sei die wundervollste Erklärung der Entstehung der Welt, die sie je...
Ich glaube, wir sind da. Das große Gebäude mit der dunklen Fassade?
Ist das Meditationshaus, ja.
Das ist ja sehr malerisch abgelegen.
Da ist unser Meditationssaal.
Ah, eine Klangschale. Darf ich vielleicht? Auch eine schöne Variation des Wellendrucks. Sehen Sie, Herr Bauberger, denn einen Zusammenhang zwischen Zen und theoretischer Physik?
Ich würde sagen, was der Zusammenhang ist, in beiden Formen geht es darum, die Wirklichkeit zu erkennen, aber eben in ganz unterschiedlicher Weise. Die Physik fasziniert mich, weil es ein Zugang ist, tatsächlich zu einer Erkenntnis über die Natur, ein faszinierender Zugang. Und der Zen ist für mich ein Zugang, der viel mehr damit zu tun hat, ja, mit der Sinnhaftigkeit und der Qualität des Daseins. Diesen Zugang finde ich in der Physik nicht.
Woher kommt es eigentlich, dass es gerade in der Physik so stark um die Grenzen der Erkenntnis geht? Zum Beispiel, wenn man den Kosmos untersucht.
Kosmologie ist eigentlich ein bisschen ein problematisches Feld für die Physik, weil man keine Experimente machen kann. Man kann nur beobachten. Man kann einen Stern nicht so präparieren, dass er sich irgendwie so verhält, wie man es dann haben wollen würde. Ja, und dann, wenn es um den Urknall geht, da kann man auch nur indirekt erschließen, was da passiert ist. Es gibt keine Filmaufnahmen davon und keine Messungen darüber.
Es gibt nur das Echo, diese kosmische Hintergrundstrahlung.
Genau, ja.
Und wenn man in der Teilchenphysik nach dem Urknall forscht, wie am CERN, stellen sich wieder andere Probleme. Nicht wahr?
Also an die Grenzen oder an die Rätsel, muss man sagen, die sich da heute stellen, stößt man zum Teil auch aus technischen Gründen. Also nicht nur muss man die Teilchen auf immer höhere Energien beschleunigen, sondern zum Beispiel diese Daten vom CERN, wenn man die auswertet, also auch als es um das Higgs-Teilchen ging.
Moment, das ist das Teilchen, das man nach dem Physiker Peter Higgs benannt hat, oder? Also das letzte noch fehlende Elementarteilchen, dessen Existenz vom sogenannten Standardmodell der Teilchenphysik vorhergesagt wurde.
Bitte, nicht unterbrechen.
Man konnte es erst nach jahrzehntelanger Suche nachweisen. 2012, Herr Einstein, am CERN.
Verzeihen Sie, Herr Bauberger, wie war das nun beim Higgs-Teilchen?
Man hat dann erstmal irgendwie 10 so Ereignisse rausgefiltert aus einer Unzahl von Ereignissen, die man gemessen hatte, um das Higgs-Teilchen nachzuweisen. Diese Auswertung der Daten ist eine irre komplizierte Geschichte. Man muss von vornherein die filtern in Hinblick darauf, ob sie bestimmte Theorien bestätigen oder nicht. Das heißt, man musste schon schauen, gibt es dieses Higgs-Teilchen?
Man muss also daran glauben, dass man etwas experimentell auch beweisen kann. Heißt das zugespitzt, keine Erkenntnis ohne Glauben?
Das kann man schon so sagen, ja. Ich beschreibe das Ganze mal anhand von Galilei. Der hat nach Fallgesetzen gesucht. Galilei hatte die Idee, da muss es ein einfaches Gesetz geben. Und hat sich dann Experimente überlegt, wie man dieses Gesetz herausfinden kann. Und die Messergebnisse, die er damals so berühmt am schiefen Turm von Pisa gewonnen hat, die stimmen ja nicht exakt zum Gesetz. Da gibt es ja Abweichungen, wie zum Beispiel Luftreibung, Messfehler und alles Mögliche. Man muss also schon den Glauben haben, dass da ein einfaches mathematisches Gesetz dahinter steht, damit man dann aus diesen ungenauen Messergebnissen überhaupt das Gesetz rauskriegen kann. Das ist diese Form von Glauben, die in den Naturwissenschaften dahinter steht.
Ja, Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen. Vielen Dank, Herr Professor Bauberger. Aber jetzt würde ich wirklich gerne zum CERN. Was ist denn das jetzt?
Wir sind schon da. Das ist ein Spiel im Besucherzentrum des CERN. Hier, Sie können mit einem kleinen Fußtritt Teilchen in der Röhre des Teilchenbeschleunigers zusammenstoßen lassen. Er heißt übrigens auf Englisch Large Hadron Collider, also kurz LHC. Ja. Und mit etwas Glück finden Sie dann das Higgs-Teilchen.
So?
Ja. Wer sagt's denn?
Das Higgs-Teilchen.
Ah, zum Glück ging das schneller als in der Wirklichkeit. Kommen Sie. Wir sind mit Dr. Christoph Remse verabredet. Er leitet das Atlas-Team, das hier am Teilchenbeschleuniger, also dem LHC, Experimente durchführt und auswertet.
Ah, ist er das?
Herr Einstein, das ist ja faszinierend. Sie hier?
Oh, die Faszination ist ganz auf meiner Seite.
Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu können. Ich würde Ihnen gerne zeigen, was wir hier gebaut haben. Und ich hätte gerne Rat, wie wir vielleicht noch besser arbeiten können.
Danke, ich freue mich auch. Wo genau sind wir hier? So viele Bildschirme, Zahlen und Schaubilder.
Wir sind hier im Kontrollraum des Atlas-Experiments. Und das Erste, was wir uns jetzt ansehen, ist ein Schirm, auf dem dargestellt ist, was der Status des Beschleunigers LHC ist. Und jetzt sehen Sie, um ungefähr 12 Uhr nachts wurde der LHC mit Protonen gefüllt. Und seitdem laufen die Protonen hier ständig rumherum und kriegen immer wieder die Chance, bei Atlas zu kollidieren. Und im Moment sieht man auch, wir kollidieren die Protonen bei einer Energie von 7 Teraelektronenvolt. Das ist das, was ungefähr der Temperatur des frühen Universums 10 hoch minus 12 Sekunden nach dem Urknall entspricht.
Und was genau wollen Sie hier mit Ihren Experimenten herausfinden?
Meine Motivation, bei Atlas mitzuarbeiten, ist natürlich auch dunkle Materie zu finden. Die Materie, die wir mit den Sternen, dieses unendliche Universum, was wir sehen können, macht nur 5% unseres Universums aus. Wir wissen durch Berechnung, dass es etwas gibt wie dunkle Materie. Und die muss es in einem Maß geben, 4-mal mehr als das, was wir sehen können an Materie. Das große Problem bei der dunklen Materie ist aber, dass sie dunkel ist. Wir haben sie bisher nur dadurch gezeigt, dass es sie gibt, dass wir ihre Auswirkungen über die Gravitation gezeigt haben.
Ah, ich verstehe.
Wenn es dunkle Materie gibt, muss die beim Urknall produziert worden sein. Und wenn wir also mit unseren Beschleunigern es schaffen, in der Zeit zurückzureisen, so nah an den Urknall, vielleicht erreichen wir noch, dass wir einen Zeitraum sozusagen beobachten können, in dem dunkle Materie erzeugt wurde. Das heißt, es sollte die Möglichkeit geben, dass meine Kamera, der Atlas-Detektor, Fotos von eben dieser dunklen Materie macht. Diese Kamera, 40 Millionen Bilder pro Sekunde nimmt die, ist 25 Meter hoch, 50 Meter lang, wiegt viel mehr als der Eiffelturm, hat doppelt so viele Teile wie ein Airbus A380. Und es gibt ja Leute, die sagen, das sind ja die Kathedralen der Neuzeit. Das ist schon faszinierend.
Wir haben mit Professor Bauberger schon über CERN und auch über die Entdeckung des Higgs-Teilchens gesprochen. Aber Herr Dr. Remse, warum wird es eigentlich Gottesteilchen genannt? Da ist die Wissenschaft ja schon sehr nah am Glauben.
Der Name Gottesteilchen ärgert mich jedes Mal. Und zwar, es haftet direkt etwas Göttliches an. Und vor allem steht es dann da als endgültige Antwort aller Fragen. Was überhaupt nicht stimmt. Als wir das Higgs-Teilchen gefunden haben, haben sich plötzlich viel, viel mehr neue Fragen aufgeworfen. Und ich glaube, dass sich gerade in der Öffentlichkeit dieser Begriff natürlich gerne hält, weil jeder assoziiert natürlich etwas damit. Das ist so eine fundamentale Antwort auf Fragen. Gott wird gebracht. Goddamn Particle war eigentlich genau das, was es getroffen hat.
Goddamn Particle heißt doch gottverdammtes Teilchen. Woher kommt das denn?
Einer unserer theoretischen Kollegen hatte das Teilchen Goddamn Particle genannt, weil eigentlich waren alle nur damit frustriert.
Weil es so schwierig war, es zu finden?
Ja, richtig.
Herr Remse, es gibt ja Pläne, einen noch viel größeren Teilchenbeschleuniger zu bauen. Glauben Sie denn, dass Sie jemals alle Geheimnisse der Physik aufdecken werden?
Erstmal, es gibt in der Tat Grenzen. Zum Glück, kann ich sagen, haben wir die noch nicht erreicht. Also das heißt, wenn ich diese Grenze erreicht habe, den Anbeginn der Zeit, das ist sozusagen kurz vor dem Urknall, da könnte ich irgendwann theoretisch mit modernster Technik hinkommen. Aber ich glaube, je näher ich rankomme und je mehr ich lerne, die Faszination der Schönheit dieses Universums wird dadurch nur zunehmen. Und ob ich jetzt daraus etwas lerne über, gibt es einen Gott, gibt es keinen Gott, das beschäftigt einen gar nicht. Ich glaube, ich werde allein schon fasziniert sein von dem, was da existiert.
Also werden wir nie alle Geheimnisse lösen.
Ich denke, das ist unser Schicksal des Menschen. Je mehr im Detail sie auf die Natur gucken, herausfinden, wie sie funktioniert, desto mehr Rätsel tun sich eigentlich auf.
Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen.
Ja, Herr Einstein, aber ich fürchte, das müssen wir.
Was?
Ja, wir sind am Ende angelangt. Vielen Dank übrigens für Ihre Unterstützung. Herr Einstein, darf ich Ihnen das Schlusswort überlassen?
Vielen Dank. Aber wie wäre es, wenn wir es dem echten Albert Einstein überließen?
Das Schönste und Tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es liegt der Religion sowie allem tieferen Streben in Kunst und Wissenschaft zugrunde.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Mark Kleber, wo die Wissenschaft an Glauben grenzt, eine Spurensuche zwischen Universum und Elementarteilchen. Mit Uwe Peter Spinner als Albert Einstein, Redaktion Hans-Michael Ehl.